Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ich freue mich, dass wir heute wieder da uns zusammen versammeln, um eine neue Folge Frisch serviert aufzunehmen. Wir, an der Stelle sage ich normalerweise, das ist der Christian Käser und meine Wenigkeit, der Arne Schnittger. Jetzt ist Folgendes passiert. Vor der Aufnahme hat der Christian Käser eine Nachricht hinterlassen, dass er raus musste, um einen Feueralarm zu bewältigen. Also die stehen jetzt wahrscheinlich alle draußen und zählen durch. Und wir haben aber gesagt, wir fangen trotzdem an, die Aufnahme hier zu starten. Er kommt dann also gleich hoffentlich noch mit dazu. Wir ist die Franziska Seewald. Hallo Franziska.
Servus.
Und der Franz Ruschka ist heute noch dabei. Hallo Franz.
Grüß dich. Hallo.
Genau. Wir haben heute die zwei Gäste dabei. Da freue ich mich sehr. Ich habe mich auch sehr auf die Aufnahme gefreut, weil wir über die Verhandlungen in der steuerlichen Betriebsprüfung sprechen. Und da haben wir also insoweit mit den beiden auch bestmögliche Besetzung. Franziska, ich fange mit dir mal an. Du kommst gar nicht aus dem Steuerrecht an der Stelle. Du bist im Einkauf bei Siemens tätig und kaufst dort Finanzdienstleistungen und strategische Managementleistungen ein. Insoweit also wirklich ganz spannend, weil wir wollen heute über die steuerliche Betriebsprüfung und Verhandlungstechniken sprechen und haben bewusst gesagt, wir nehmen vielleicht jemanden, der gar nicht so unmittelbar in der Betriebsprüfung sich befindet, eine Situation, der aber aus der Frage, wie verhandle ich, von oben, von einer anderen Perspektive mal drauf schaut. Und ja, Franziska, also ansonsten, wenn ich jetzt mit dir verhandeln müsste über den Einkauf meiner Dienstleistung, dann wäre ich jetzt, glaube ich, ganz versteinert, weil ich weiß, dass du mich jetzt Preis dann drücken würdest. Aber darum geht es heute nicht. Es geht abstrakt darum, wie man eigentlich verhandelt in einer steuerlichen Betriebsprüfung. Und da freut es uns sehr, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung. Ja, wenn ich heute gegen dich verhandeln würde, wäre der Einstieg nicht so flockig gelaufen. Genau, aber heute ist Friendly Fire. Ich bin gern dabei, genau. Ich komme aus der fachfremden Perspektive und konzentriere mich auf allgemeine Verhandlungshebel, aber sehr gern und ich bin gespannt und ich lerne auch steuerlich heute gern dazu. Mal schauen, wie das läuft.
Ja, genau. Also, wunderbar. Und ja, Franz, dich muss ich gar nicht mehr vorstellen. Leitest natürlich hier auch die Betriebsprüfung in München. Du bist sozusagen heute auch natürlich verhandlungserprobt an der Stelle. Und ja, es geht dann um die Frage, wie natürlich die Betriebsprüfung solche, ich sag mal, Verhandlungen oder die Betriebsprüfung, da kommen wir gleich noch dazu, als solches angeht. Ob man da über Verhandlungen spricht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ne? Also von Gesetz deswegen gibt es ja auch Unterschiede, werden wir gleich sehen, zwischen der Frage, wie man jetzt im Privaten verhandelt, nächstes Mal, zwischen Vertragsverhandlungen oder in der Betriebsprüfung. Franz, weil nach offen ist es ja so, ganz offiziell wollt ihr natürlich die richtige Steuer dann auch festsetzen.
Das ist vollkommen richtig. Das ist natürlich auch immer der Maßstab, der, denke ich, in jede Betriebsprüfung und auch in jede Schlussbesprechung dann schlussendlich Gegenstand ist. Aber wir wissen auch alle, sag mal, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern es gibt ja auch das bekannte Buch 50 Shades of Grey. Ja, also die Wahrheit liegt halt manchmal zwischen den beiden Extremen. Und da gilt es natürlich dann gegebenenfalls auch im rechtlich Zulässigen entsprechende Kompromisse zu finden.
Mhm. So ist es, genau. Also schönes Entree. Ich habe übrigens Buch 50 Shades of Grey, hast du gesagt. Das Buch habe ich hier nicht vorliegen, aber ich habe hier noch ein schönes Buch als Vorbereitung mir reingeholt. Das halte ich mal jetzt in die Kamera, das sieht natürlich jetzt niemand. Aber wenn man es nicht sehen kann, lese ich es mal vor. Das heißt, Verhandlungstechnik bei steuerlichen Betriebsprüfungen ist geschrieben worden in den 70er Jahren von dem Obersteuerrat Ernst Schmäche mit der Unterschrift Verhandeln im Dienste der Betriebsprüfung. Finde ich also sehr schön vom Titel her. Das habe ich mir so ein bisschen vorher durchgelesen und als Vorbereitung. Ich bin also wie immer natürlich sehr gut vorbereitet. Und Franz, da werde ich mal testen, ob das hier so drin steht, auch bei euch in der Praxis dann auch so angewendet wird.
Bin ich mal neugierig. Du hattest mich ja schon im Vorfeld darauf angesprochen, dass du dir dieses Buch sozusagen zur Vorbereitung der heutigen Veranstaltung zu Gemüte geführt hast oder zu Gemüte führen wirst. Und ich bin mal gespannt, welche Geheimtipps da drin stecken und was wir da sozusagen zu diskutieren haben werden.
Also ich kann gleich mal anfangen. Der erste Satz ist eigentlich das, was wir schon eingangs gesagt haben. Verhandlungsziel der Betriebsprüfung ist die Durchsetzung des richtigen vom Gesetz geforderten Steueranspruchs. Weder ein zu viel noch ein zu wenig. Also das finde ich eigentlich, muss ja genau richtig sein. Franz, das einzige Problem ist nur, wir haben eine BP-Studie letztes Jahr gemacht und haben festgestellt, 90% der Betriebsprüfungen kommen mit Mehrergebnissen raus. Also so gesehen ist das wahrscheinlich, also hier von der Zielrichtung her, ist ja denn die Frage, passt das dann eigentlich? Ja?
Ich glaube, dass das schon passt. Ich glaube, dass jeder Mensch natürlich immer eine auch individuell getriebene Sichtweise auf die Dinge hat und dass sich, ich sage mal jetzt ganz einfach, der Steuerpflichtige bei der steuerrechtlichen Würdigung des Sachverhalts eher für eine Lösungsalternative entscheidet, die zu seinen Gunsten ist, wenn er die Erklärung fertigt, finde ich mehr als nachvollziehbar. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch dann wieder eigentlich selbstverständlich, dass die Mehrzahl von Betriebsprüfungen dann zu mehr Ergebnissen führt, weil wir natürlich eine andere Sicht auf dieselben Dinge oder auf denselben Sachverhalt haben und dementsprechend ja dann eben auszuhandeln oder beziehungsweise zu besprechen ist, was genau das richtige Ergebnis ist. Und ja, da sind wir gleich bei der Anwendung von Recht. Recht ist eben auch, wenn man mit einem Mathematiker spricht, sagt man, das kleine 1x1 ist ganz logisch, 1 plus 1 ist 2. Wenn man dann aber jetzt mit einem, sozusagen mit einem tiefgehenden Mathematiker spricht, sagt man, es kann sein, es muss aber nicht sein. Also wo man dann sieht, dass diese glasklare Wahrheit manchmal doch nicht ganz so glasklar ist, wie man es sich da naiverweise vorstellt. Und genauso ist es natürlich auch im Recht. Wenn sich beide Seiten über die Auslegung der Vorschrift total einig sind und den Sachverhalt auch identisch sehen, dann kommen beide zwanglos auch zum selben Ergebnis. Dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber das sagt mir zumindest mal über 30 Jahre Betriebsprüfungserfahrung eher der Ausnahmefall.
Das ist wohl so, weil natürlich es gibt eine Auslegung von Normen, über die kann man sich unterhalten. Es gibt auch einige Rechtsbegriffe, die sind nicht so bestimmt. Verrechnungspreise kennen wir das besonders natürlich, da gibt es verschiedene Ansichten. Und dann wird vielleicht auch über die Ansichten dann verhandelt. Franziska, wie ist das aus deiner Sicht in den Verhandlungen? Das ist ja was, was dich auch beschäftigt. Wie müssen die Parteien miteinander umgehen? Ich habe mir nochmal das Buch hier rausgesucht und habe mal auch wieder so einen schönen Punkt hier auch gelesen. Da steht nämlich drin, die Persönlichkeit unseres Verhandlungspartners interessiert uns im Hinblick auf unser Verhandlungsziel. Aha, verhandeln ist ohne Partner nicht denkbar und das Verhandlungsergebnis ist keineswegs nur das Resultat der Arbeit einer Seite allein. Es kommt vielmehr dadurch zustande, dass beide Partner sich gegenseitig beeinflussen suchen und spiegeln den Erfolg dieser Bemühungen wider. Also man muss das als den Verhandlungspartner sehen. Ist das wirklich so, dass man da sagen muss, man geht da also zusammen rein und raus? Eigentlich gibt es ja Ziele, die laufen gegeneinander. Wie ist das aus deiner Sicht an der Stelle, die Beziehung in so einer Verhandlung? Wie siehst du das?
Also ich würde, wenn ich es mal etwas größer einleiten darf, sagen, okay, wir haben jetzt, da kommt eine Prüfungsanordnung, dann gibt es die Betriebsprüfung und dann eine Schlussbesprechung. Und ich würde sagen, die Schlussbesprechung hat am stärksten Verhandlungscharakter, wenn wir sagen, okay, jede Interaktion, in der zwei Parteien oder mehrere unterschiedliche Vorstellungen vom Ergebnis haben, dann ist es strukturell eine Verhandlung. Das heißt, als steile These würde ich jetzt schon mal sagen, die Betriebsprüfung als solche, also die ja der Schlussbesprechung vorausgeht, ist nur dann eine Verhandlung, wenn jemand mit kriminellem Potenzial weiß, dass er die steuerrechtlichen Regeln nicht befolgt hat. Der hätte dann schon während der Prüfung sozusagen anderes Interesse als der Prüfer, nämlich nicht ertappt zu werden. Aber rücken wir mal von dem kriminellen Potenzial ab und sagen, jemand wird geprüft und denkt, er hat sozusagen die Steuern richtig erklärt und hofft, dass der Prüfer das genauso sieht, dann wäre ja die Schlussbesprechung ein Dialog, indem wir davon ausgehen, in den meisten Fällen, ich glaube, Franz, das kannst du bestätigen, es gibt immer irgendwelche Feststellungen. Also in den wenigsten Fällen hat man nichts.
Richtig? Das stimmt, ja. Es ist ja auch nicht so, dass man nur über einen Punkt spricht, sondern man spricht ja in der Regel über ein ganzes Bündel von Themen.
Genau, und in dieser Schlussbesprechung kann man ja dann nochmal abziehen, okay, alles, was sich rechtlich eindeutig auslegen lässt, hat jetzt auch keinen großen Verhandlungscharakter. Aber wie ich es verstehe, gibt es ja da auch Momente, in denen Dinge geschätzt werden oder rechtlich uneinheitlich sind. Und dann ist es eine Verhandlung, die man aber viel früher einleiten muss, in der man sagt, okay, wer ist eigentlich derjenige, der hier auch während der Prüfung führend kommuniziert mit dem Prüfer. Ist das der Steuerberater oder macht das jemand im Unternehmen? Wie habe ich auch die Mitarbeiter sensibilisiert, dass sie bewusst nicht mit dem Prüfer sprechen oder doch? Also ich glaube, wenn man den Verhandlungsbegriff ernst nimmt, dann nimmt man ihn sehr früh ernst. Ja. Lässt sich auch die Feststellung schriftlich schicken und bereitet sich darauf vor, macht einen Probelauf. Der Steuerberater hat dann ein klares Sprechmandat zu bestimmten Themen, der Geprüfte auch. Also so würde ich an die Sache rangehen. Das ist jetzt sehr autistisch, aber man nimmt eine Verhandlung ganz ernst oder gar nicht. Ja. Und dann ist es eine Frage der Strategie, wie man das Gegenüber positioniert, wie kooperativ oder nicht kooperativ man verhandelt, was der Korridor ist, in dem man die Feststellung akzeptiert etc. Dann wird's komplex.
Ja. Jetzt kommt ein spannender Punkt hoch, da will ich mal gleich einhaken. Franziska, du hast gesagt, vielleicht muss man den Steuerberater vorschicken, dann kommt sozusagen vielleicht der Mandant dahinter. Also das geht ja, Franz, auch vielleicht bei euch dann los. Gibt es da Verhandlungstaktiken, dass ich sage, es verhandeln zwei und wenn man sich nicht einigt, geht man nochmal zurück und kann dann eskalieren, eine Stufe vielleicht höher? Also so habe ich so ein bisschen verstanden, Franziska, dass das vielleicht so taktisch sogar ausgeprägt ist, dass man sozusagen zwei Personen, also ein enges Vertrauen aufbauen, wenn nicht zusammenkommt, wird dann hoch eskaliert. Ist das was, auch was du vielleicht damit so ein bisschen im Kopf hattest? Oder?
Ja, die Frage an Franz wäre immer, wer sitzt denn standardmäßig in der Schlussbesprechung? Der Prüfer und wer noch?
Also in typischer Weise macht es der Prüfer allein. Also bei den Jungen ist es natürlich so, da geht der Sachgebietsleiter mit und begleitet ihn natürlich. Das ist einfach auch im Rahmen des Lernens ganz normaler Prozess. Und dann macht es aber typischerweise der Prüfer alleine. Es gibt dann aber immer wieder auch Situationen, das hattest du sehr schön beschrieben, wenn sich vielleicht schon mal was verhakelt hat. Ja, das ist ja, also wie, da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, Verhandeln geht schon bei der Sachverhaltsermittlung los. Alleine schon, welche Unterlagen herauszugeben sind oder nicht herauszugeben sind. Dann geht es darüber, wie die Unterlagen zu interpretieren sind. Bis hin also dann zu den Prüfungsfeststellungen, weil, also um das jetzt vielleicht nochmal abzurunden, auch typischerweise geht bei einer guten Schlussbesprechung, gibt es davor eigentlich eine Liste der Prüfungsfeststellungen, in denen zumindest mal die Position des Betriebsprüfers runtergelistet wird. Ja, das ist dann einfach mal sozusagen der erste Aufschlag. Und je nachdem, was das für eine Position oder sozusagen wie tiefgreifend diese Feststellungen sind, kann es dann natürlich sein, dass da einfach dann auch mal bei uns ein Spezialist zugezogen wird. Das ist die eine Variante. Und dann gibt es natürlich noch das Eskalationsszenario, dass sich beispielsweise eben wirklich das Gespräch verhakelt hat zwischen den Parteien und dass man dann sagt, naja, gibt es da nicht noch jemanden, der da mitkommen könnte? Und da gibt es dann bei uns im Prinzip typischerweise den Sachgebietsleiter. Nächste Eskalationsstufe, aber das ist unserem Behördenaufbau geschuldet, ist in der Betriebsprüfung immer der Hauptsachgebietsleiter und dann käme zum Schluss der Abteilungsleiter, das wäre ich, und darüber gäbe es noch einen Amtsleiter oder gar das Ministerium, also Landesamt und Ministerium. Also da gibt es eine ziemlich lange Kette, wobei ich jetzt eben umgekehrt sagen muss, es passiert schon recht selten, dass auch ich zu solchen Besprechungen zugezogen werde.
Aber könnte der Geprüfte das fordern? Weil das ist zum Beispiel eine taktische Spielart, die ich relevant finde. Der Geprüfte könnte der darauf bestehen, dass der Prüfer von Vorgesetzten höheren Ranges, vielleicht sogar zwei Level, begleitet wird in der Schlussbesprechung.
Ja, einen Rechtsanspruch darauf hat er nicht. Aber typischerweise würden wir so etwas immer versuchen nachzukommen, ja, im Rahmen des Leistbaren. Also wenn jetzt sagt ganz einfach der Münchner Raum, aus dem ich komme, da verlangt jetzt jeder Steuerberater, dass ich bei einer Schlussbesprechung teilnehme, das kann ich faktisch gar nicht leisten. Ja, da bin ich auch gar nicht in den Sachverhalten drin. Aber jenseits solcher, sag mal, tatsächlichen Schwierigkeiten wird man versuchen, immer diesen, ich sage mal, alleine diesem verfahrensrechtlichen Wunsch nachzukommen, weil ich glaube, dass man sich an anderer Stelle ansonsten bloß auch eine Flanke aufmacht. Aber es ist umgekehrt natürlich auch so, ich muss natürlich einen zweiten auch dann überzeugen.
Genau. Also das, insofern ist das insoweit auch hochrelevant. Also ich auch in diesem Buch wird natürlich auch darüber gesprochen, das sind so Erfahrungen, die man hat, der Wink mit den guten Beziehungen, wenn man also sozusagen auf Verwaltungsseite vielleicht andere Leute kennt, die man vielleicht aus Gesprächen zu bestimmten Rechtsfragen vielleicht auf irgendwelchen Podien schon mal gesprochen hat, da kennen wir diese Probleme auch so ein bisschen, weil da kommt nämlich die Frage hoch und das ist also ganz spannend und ganz relevant, weil natürlich es passieren kann, dass man eine Betriebsprüfung sich mit dem Betriebsprüfer eine Rechtsfrage auseinandersetzt und man aus einem anderen Kontext weiß, die Rechtsfrage wird woanders vielleicht unterschiedlich diskutiert. Und dann kommt man natürlich, Franz, immer die schwierige Frage: Wir wollen natürlich nicht an der Stelle den Eindruck vermitteln, man will über den Kopf hinweggehen, aber wie man dann natürlich trotzdem sicherstellen kann, wir möchten zum richtigen Ergebnis kommen, zum richtigen Ergebnis auch mit vielleicht auch anderen Behörden sozusagen, also vielleicht auch mit dem Ministerium, wie man dann natürlich gesichtswahrend für alle Parteien dort zu einer Entscheidungsfindung kommt. Ne? Das ist, Franz weiß, was lebt ja auch
also
häufiger.
Absolut richtig. Es wird tatsächlich als totales No-Go empfunden, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ganz platt, da kenne ich jemanden in einer übergeordneten Behörde, der sieht das ganz anders. Ja. Also, weil der nimmt mir im Schritt 1 das Gesicht in der konkreten Situation und im Schritt 2 droht er mir mit etwas, was ich im Prinzip nicht einschätzen kann. Also das würde ich als einen massiven Angriff in einer Verhandlungssituation empfinden. Dass man sagt, man zieht die Vorgesetzte, also die zuständige vorgesetzte Behörde hinzu zur Entscheidung. Das ist was ganz was anderes.
Genau. Ja,
also wenn man sagt, passt auf, wir sind hier verhakt, lasst uns ganz einfach den Sachverhalt einem sozusagen der übergeordneten Instanz präsentieren. Das ist ein total fairer Schritt, den halte ich für sachlich zielführend und richtig, aber eben sozusagen aus der Westentasche irgendwie so eine Art Trumpf zu zaubern, das, glaube ich, geht als Schuss immer nach hinten los.
Aber ich glaube, das ist ja nur ein Trumpf, wenn man mit seinem Vitamin B prahlt. Das wäre jetzt die eine Variante. Aber man könnte ja auch auf den, also ich als geprüfte Instanz könnte ja aus anderen Gründen darauf bestehen, dass der Prüfer für die Schlussbesprechung das Level darüber mitbringt. Ich könnte, ist ja richtig, was du sagst, Franz, wenn ich eine zweite Person auf der Gegenseite einfordere, dann muss die andere Seite sich auch sehr gut abstimmen und auch einen Dry Run machen, auch Sprechrollen gut abstimmen, die Argumente extrem gut abstimmen. Und ich könnte ja darauf spekulieren, dass das nicht ganz so gut funktioniert auf der Gegenseite. Dann habe ich sozusagen schon mal einen dominanten Vorteil. Und es ist ja auch so, wenn ich in der Schlussbesprechung sage, naja, wir beide haben doch ein gemeinsames Interesse daran, diese Prüfung sachgemäß, aber eben auch aufwandsarm zu Ende zu führen, Schweigepause, dann ist ja auch das eigentlich eine verpackte Drohung von, ich werde nicht jede Feststellung akzeptieren und in nächster Instanz mich gegebenenfalls wehren. Es gibt taktische Spielarten, ich sage nicht, dass die alle sympathisch sind, aber die sind ja erlaubt, mit denen man auf der Gegenseite, also auf der des Prüfers in dem Moment, Stress stiftet und darauf spekuliert, dass der Stress sozusagen sich für mich als Geprüfter auszahlt in der Dominanz. Das sind Spielarten, die stehen jetzt so nicht im Buch, aber natürlich gibt es sicher Geprüfte, die damit agieren. Ja? Also nicht jeder geht nur auf die Rechtsauslegung. Ja?
Zweifelsohne. Ich glaube allerdings, dass am Schluss, also Arne hatte ja gleich zum Aufschlag ein Thema gebracht, das ich wirklich für extrem wichtig halte, sei gut vorbereitet. Mhm. Ja, also dass man wirklich sowohl im Sachverhalt als auch im Recht weiß, welche Themen da jetzt im Rahmen der Besprechung diskutiert werden. Das ist für mich so wirklich eigentlich eine ganz hohe Prämisse für einfach auch eine erfolgreiche Verhandlungsführung. Und die zweite wäre, sei fair. Das heißt nicht, dass ich immer lieb sein muss, aber fair heißt ganz einfach, ich muss mich schon auch auf mein Gegenüber einstellen. Und also bin da ein großer Verfechter, ich nenne es immer die Waldtheorie, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Und der erste Aufschlag sollte eigentlich freundlich verbindlich sein. Wenn man aber dann letztlich auf jemanden trifft, der einen versucht, vor den Kopf zu stoßen oder Stress zu produzieren, dann heißt Fairness für mich schon auch, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, sondern dass man da durchaus dann auch mal härter sozusagen gegen agieren kann.
Also Franz, ich glaube, du hast das Buch, glaube ich, auch bestellt und mittlerweile gelesen, glaube ich, weil da steht genauso drin. Ich weiß nicht, ich habe noch ein paar andere Sachen zur Frage, wie man sich vorbereitet, hier noch zu lesen. Das finde ich ganz amüsant, deswegen will ich sie auch noch mal da anbringen. Ist ja auch wir versuchen ja Infotainment zu erbringen. Wichtig ist also, äußere Verhandlungsbedingungen herzustellen. Man muss also aus guten Verhandlungen gehen, sehe ich jetzt hier. Keine schwere Kost vor Verhandlungen, gute Lüftung und wichtig auch, das finde ich ganz lustig, Fithaltetechniken, wie man also Weg- und Entspannungsübungen vor so einer Verhandlung dann auch macht in der Betriebsprüfung. Also wäre noch eine Frage gewesen, Franz, ihr macht wahrscheinlich keine Fitnessübungen vor der letzten Schlussbesprechung, oder? Das ist vielleicht hier ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Also wir haben natürlich schon auch ein Gesundheitsmanagement im Rahmen dessen, wir versuchen unsere Mitarbeiter fit und tüchtig zu halten, aber dass wir tatsächlich jetzt vor der Schlussbesprechung Kniebeugen machen, habe ich jetzt in meinen 30 Jahren noch nicht praktiziert, aber es wäre mal ein Ansatz.
Vielleicht testen wir es das nächste Mal. Wir wollen noch ein paar praktische Tipps auch noch mal rausholen. Und zwar das Stichwort Anchoring. Das ist ja etwas, also ich weiß nicht, wer das kennt. Anchoring heißt im Grunde genommen in Verhandlungen ist es immer hilfreich, wer als erstes den Preis sagt, wo man ja vielleicht ein bisschen immer zögert auch, wer als erstes sozusagen rausgeht, der will man vielleicht ja zuerst gar nicht, weil man Angst hat, man sagt was Falsches, aber ich glaube, mit Verhandlungstechnik habe ich jetzt in Vorbereitung auf diese Aufnahme gelernt, dass das durchaus üblich ist in der Verhandlungspraxis, weil wenn man den ersten Preis setzt, ist man geankert und weiß, da muss sich die Verhandlung hinbewegen an der Stelle. Also Franziska kann das gleich mich jetzt korrigieren. In der Betriebsprüfung weiß ich gar nicht, ob das so strategisch gesehen wird, dass man sich jetzt der Steuerpflichtige und der Betriebsprüfer überlegen, ich will als allererstes sozusagen Preis raussetzen, weil damit mache ich das Anchoring fest. Also vielleicht Franziska nochmal Anchoring im Grunde und dann vielleicht eine Betriebsprüfung, das würde mich mal interessieren.
Also Anchoring ist sozusagen der Eurobetrag, den jemand als erstes zwischen Käufer und Verkäufer oder wo auch immer, jeder kennt es vom Autokaufen, nennt. Ja, also Gehen wir mal in den Sachverhalt zurück. Wenn jetzt in der Schlussbesprechung Schätzungen Teil der Besprechung sind, dann ist die ja vorher in den Feststellungen schon schriftlich geankert. Das heißt, ich glaube, der Prüfer würde per Prozess als erstes sagen, ja, okay, das sind jetzt die Nachzahlungen, die wir feststellen, und dann reden wir drüber in der Schlussbesprechung. So, das heißt, der erste Anker kommt, wie ich es verstehe, vom Prüfer. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man nicht den ersten Anker geworfen hat als Geprüfer, aber als Geprüfter, aber der Kardinalfehler wäre, den Anker nicht sofort zu erwidern. Das ist in jeder Verhandlung so. Den Anker muss man sich vorstellen wie nicht so gut riechenden Hundehaufen, der über das Volleyballnetz geflogen kommt, der muss zurück in das andere Spielfeld. Ansonsten beschädigt er einen. Wenn man einen Anker, weil es gibt Menschen, die sagen, einfach ignorieren oder abgleiten lassen, das ist eine Beschädigung der eigenen Position. Der Anker muss, und zwar gleichsam grotesk, also wenn der Preis oder die Abschätzung, die ich hier erfahre vom Prüfer, für mich horrend wirkt, dann muss ich sozusagen nach unten gerechnet genauso grotesk den Anker wieder zurückwerfen. Ja?
Okay.
Und zwar schnell. Ja, also Drohungen, die zwischenmenschlich sind, und Anker müssen sofort aufgenommen und vom Tisch befördert werden. Ansonsten beschädigt man die eigene Position. Absolut, ja.
Okay, also ich frage mich jetzt gerade, wie man den Hundehaufen beim Volleyball wieder zurückbekommt, aber das ist noch vielleicht für eine andere
Ja, nicht so
Aufnahme.
bildlich vorstellen. Aber der muss raus aus dem eigenen Spielfeld. Das ist wirklich wichtig in jeder Verhandlung. Ja.
Die Frage ist so ein bisschen das Anchoring. Also wir haben ja eingangs gesagt, es geht doch um die richtige Steuer. Nicht zu viel, nicht zu wenig, habe ich gesagt. Jetzt ist natürlich die schwierige Frage für Franz Ruschka, die Betriebsprüfung ankern, weil wir kennen das natürlich alle, wenn man in die Betriebsprüfung kommt, man sieht eine Feststellung, wo man denkt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann verstehe ich dich so, Franziska sagt, du musst der Steuerpflicht dagegen halten an der Stelle und also anders ankern. Franz, ich weiß nicht, ob du das dazu sagen kannst. Eigentlich das Ankern wird es ja gar nicht geben, eigentlich, ne? Aber.
Also tatsächlich, denke ich, muss man da wieder unterscheiden. Bei dem Ankern, es gibt manchmal bestimmte tatbestandliche Unsicherheiten. Ja, da muss man natürlich gucken, wie man mit denen umgeht. Und bei so einer tatbestandlichen Unsicherheit, da kann man natürlich schon ein bisschen ankern, indem man sagt, im Rahmen des rechtlich Zulässigen gehe ich jetzt erstmal an die obere Grenze. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt mal ganz platt gesprochen im Bereich einer Zuschätzung, ich habe eine Buchführung, die hint und vorn nichts enthält und ich habe ein paar Anhaltspunkte, dann werde ich erstmal an die obere Grenze rangehen, um auch natürlich auf diese Art und Weise selbst in der Schlussbesprechung nochmal vielleicht Sachverhaltselemente auch präsentiert zu bekommen, die ich dann berücksichtigen und verwerten kann, um dann zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Das ist einfach, also das würde ich jetzt mal in dem Kontext als Anchoring verstehen. Es gibt aber andere Bereiche. Wir haben ja so bestimmte Kippschaltervorschriften im Steuerrecht. Da wird ganz einfach drüber entschieden, ist es steuerpflichtig oder steuerfrei. Ich denke jetzt mal einfach bei den Steuerprofis kann man sagen, 8b Körperschaftssteuergesetz, ja. Und ob ich da jetzt eine Aufwands- oder eine Ertragsposition der steuerfreien oder der steuerpflichtigen Sphäre zuordne, das ist eine schlichte Ja-Nein-Entscheidung, über die kann ich per se nicht verhandeln. Ich kann zwar die Argumente austauschen, ob jetzt die Voraussetzungen erfüllt sind, ob sie der einen oder anderen Sphäre zuzuordnen sind. Das ist möglich. Aber das ist natürlich nichts, wo ich in dem Sinne verhandle, sondern da tausche ich nur die, sozusagen, da versuche ich den Sachverhalt zu ermitteln. Aber das sind Bereiche, da kann ich einfach nicht verhandeln, weil Recht ist nicht verhandelbar.
Da wird nicht geankert, ne? Da wird nur entweder ja oder nein, da gibt es keine Mitte, so ist es wohl. Vielleicht nochmal so ein anderer Punkt. Wir wollen ja so verschiedene Aspekte abdecken. Und da ist noch ein Punkt, da bin ich mir selbst auch unsicher, wie man das am besten macht. Und da gibt es verschiedene Sichtweisen dazu. Da würde mich jetzt wirklich die Meinung interessieren, weil ich ja auch mehr gerne das hier nutze, um mich fortzubilden. Die Sitzordnung in der Verhandlung. Sitzt man sich gegenüber? Klare Linie, man spricht miteinander rein funktional, aber man ist auch konfrontativ. Oder man mischt sich mal so ein bisschen. Wie ist denn die Sichtweise dazu? Ich weiß nicht, ob es da ein richtig und falsch gibt. Gibt es da, Franziska, gibt es bestimmt irgendwelche Studien auch, ne, was da irgendwie sinnvoll ist? Was ist da der letzte Trend?
Ja, also formal würde man sagen, der mit dem Rücken zur Tür sitzt und die Uhr nicht sehen kann und oder, der ist schon in der schwächeren Position. Aber das ist eine Spielart. Ich würde sagen, auf jeden Fall gegenüber und nicht gemischt.
Aha.
Es ist eine Verhandlung, jeder weiß es. Es gibt unterschiedliche Positionen im Raum. Da muss man jetzt nicht eine kollaborative Cocktailparty draus machen. Und wie du vorhin gesagt hast, es ist schon, wir haben jetzt über die Fitnessübungen gelacht, aber eine harte Verhandlung ist schon ein hoher körperlicher Anspruch oder eine Stresssituation für den Moment. Das darf man, glaube ich, nicht allzu ins Lächerliche ziehen. Wäre gut, wenn man vorher schläft und aufgeräumte Gedanken hat. Ja, ich würde auf jeden Fall gegenüber positionieren, denn so wie ich es vorhin gesagt habe, man sollte die emotionale Betroffenheit und das Verhandlungsmandat weitestgehend entkoppeln. Das heißt, wenn jetzt noch jemand daneben dem Geprüften sitzt, der Steuerberater oder wer immer, dann gibt es ja auch unterschiedliche Sprechrollen und Signale, die man sich geben will. Dann soll die Gegenseite nicht sehen, was meine Notizen sind. Und dann gibt es so bestimmte Körperhaltungen oder mit dem Stift, dass man dem sozusagen dem Co-Piloten in der Verhandlung das Signal gibt, du kannst noch ein bisschen härter sein oder du sollst dich jetzt ein bisschen rausnehmen aus der Tonart. Das will man sich ja live als Signal geben. Das funktioniert ganz schlecht, wenn die Gegenseite aus Versehen neben einem sitzt. Eine Verhandlung ist ein Konflikt, der ausgetragen wird und das kann und soll sich in der Sitzordnung spiegeln. Ja.
Dem würde ich zustimmen. Also da tatsächlich habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt, dass wir, also wenn es wirklich um eine echte Schlussbesprechung geht, also es gibt ja auch manchmal so Präsentationen oder sowas, das ist eine andere Geschichte, ja, wo es nur um Information geht, da sitzen wir durchaus auch gemischt. Aber in einer echten Verhandlungsposition sitzt man sich eigentlich gegenüber und typischerweise auch die beiden Hauptsprecher im Zentrum und dann daran an, also sozusagen daneben dann, ich denke mal, auf Beraterseite ist es typischerweise der Steuerpflichtige, dann sitzt dort auch nochmal der Mitarbeiter, der dann auch die Unterlagen bereithält. Und bei uns ist es ähnlich, dass dann der Sachgebietsleiter also auf der einen Seite der Betriebsprüfer, auf der anderen Seite. Der Betriebsprüfer ist derjenige, der insbesondere natürlich den Sachverhalt mit Abstand am besten kennt und im Zweifel dann auch mal eben in Unterlagen nachrecherchieren kann oder der im Zweifel dann auch mal das Laptop dabei hat, um nochmal nachzurecherchieren. Und das ist eigentlich so das übliche Prozedere. Und ich habe jetzt tatsächlich auch den Eindruck, das ist zwar keine lustige Atmosphäre, aber es ist eine sachliche Atmosphäre, in der man da ganz einfach da miteinander umgeht. Und vielleicht da einfach auch noch ein bisschen was zu dem Charakter. Ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, ist, dass man in so einer Verhandlung auch immer authentisch ist. Also, dass einem das Gegenüber schlichtweg glaubt, was man da gerade sagt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der meines Erachtens nicht unterschätzt werden darf.
Ich glaube, man sollte im Rahmen seiner Person agieren. Das ist halt die falsche Art von Bluff. Ja. Das ist ja im Bauchgefühl des Prüfers sofort gespiegelt, dass man was vortäuscht auf der persönlichen Ebene und dann auch davon auszugehen ist, dass sachlich Vortäuschungen vorliegen könnten. Aber es gibt eine Schule, ich fasse das kurz, eine Verhandlungsschule, die darauf drängt zu sagen, im Idealfall ist der Ton sehr freundlich, aber der Inhalt fordernd. Also es ist kein wirklicher Widerspruch und das würde ich hier auch empfehlen, in so Schlussbesprechungen zu sagen, ja, natürlich verhalte ich mich professionell, freundlich und kooperativ gegenüber dem Prüfer. Aber in meinen Standpunkten und in den Dingen, die ich als Grenze ziehe, wenn ich es muss, bin ich hart und unnachgiebig. Das schließt sich nicht aus. Das ist tatsächlich, in der Sachlage sollte man nicht glauben, automatisch nachgeben zu müssen, um kooperativ zu wirken. Das sollte reflektiert sein. Also man kann sehr weich sprechen und trotzdem sehr hart und bestimmt fordern. Und ich glaube, um die Balance geht es zumindest auf der geprüften Seite in der Schlussbesprechung, wo man auch wirklich was erreichen möchte. Ja?
Die freundliche Bestimmtheit. Die Frage nochmal, die hochkommt, so aus der Praxis. Wir haben ja gesagt, die Herausforderung, wenn man da lange sitzt und die Zeit verbringt, das kennen wir, glaube ich, auch alle, dass das doch eine Herausforderung ist. Und ich sehe gerade jetzt hier, der Christian Käser kommt jetzt noch mit dazu. Der kann uns gleich was erzählen von seiner Feuerübung. Ich mache den Gedanken erst noch zu Ende. Ich lasse ihn mal hier eben rein. Christian, du kannst gleich von der Feuerwehrübung berichten. Ich habe nur gerade den Gedanken, wir haben das schon angekündigt, dass du draußen warst gerade. Berichtest du gleich, nur kurz den Gedanken zu Ende zu führen. Wenn man lange in der BP dann sitzt und die Kräfte schwinden, dann ist ja die Frage, kurze Pause. Und man erlebt das ja auch selbst, man sitzt dann lange zusammen und denkt, man kommt gar nicht mehr irgendwo weiter im Ergebnis, macht eine Pause, die Leute ziehen sich zurück, besprechen sich nochmal und kommen dann wieder zurück. Und ich habe schon Situationen auch erlebt, wie viele andere auch, wo dann plötzlich doch nochmal so ein Bild sich komplett wandelt, weil die Personen nochmal sich zurückziehen, sich besprechen und plötzlich vielleicht nochmal Positionen neu bestimmen, man kommt zusammen und plötzlich ist der Knoten da doch geplatzt. Ne? Ist, glaube ich, einfach auch ein Mittel, was sich bewährt. Ne? Also auch wieder Franziska, ich glaube, in der Taktik oder in der Verhandlungslehre, wie man das nennen möchte, gibt es vielleicht auch Untersuchungen dazu. Ich weiß es gar nicht, aber aus der eigenen persönlichen Befasstheit kann ich nur sagen, das kann durchaus mal hilfreich sein. Ne?
Ja, die Pause ist ein taktischer Hebel, wo, wenn der Raum größer ist als zwei Personen, kann man die Pause dazu benutzen, die zwei Ranghöchsten, also von jeder Seite den Ranghöchsten miteinander an der äußeren Kaffeemaschine in Verbindung zu setzen, zu sagen, hey, wir haben den Raum doch jetzt identisch gelesen. Wir sind kurz vor der Sackgasse. Wollen wir, dass der Fall explodiert? Oder haben wir jetzt hier nochmal in 60 Sekunden einen einvernehmlichen Gedanken? Das gibt es. Dann biegen die zwei Ranghöchsten kurz rechts ab und nicken sich zu oder nicken nicht und sagen, jetzt kommt der Kalte Krieg. Das ist ein sehr wichtiger Hebel. Der ist nicht immer relevant, aber wenn man ihn braucht, kann der gut funktionieren. Ja.
Das halte ich für richtig, ist ein Szenario, das genauso stattfindet, also würde ich 100% unterschreiben. Es gibt noch meines Erachtens einen weiteren Aspekt, gerade wenn man eben doch in einer Gruppe ist, ich sag mal mehr als 3 Personen, dann macht es manchmal auch Sinn, dass man nochmal die Gedanken, die dann in den letzten Stunden ausgetauscht worden sind, einfach untereinander austauscht, nochmal bewertet, evaluiert, und dann jetzt vor allem eben nicht mit dem Gegner spricht, sondern nur unter sich. Und dann bekommt vielleicht der eine oder andere Aspekt, der da erwähnt worden ist, auch nochmal einen ganz anderen Gehalt. Und das steigert dann unter Umständen die Kompromissfähigkeit. Außerdem kann man nochmal die eigene Kompromisslinie nach den ausgetauschten Argumenten bewerten. Und das ist durchaus auch nochmal nützlich.
So, Christian, du kannst jetzt nochmal von deiner Übung, Feuerwehrübung berichten. Außerdem glaube ich ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Du wolltest nur die Aufnahme nicht quasi hier an der Stelle teilnehmen, oder?
Das war keine Übung, das war tatsächlich ein echter Alarm. Die kommen ja eher selten vor, also nicht eine unangekündigte Übung, sondern es hat wirklich 3 Minuten, bevor wir aufnehmen wollten, ging es hier los. Und da dachte ich schon, so ein Scheiß, hört bestimmt gleich auf, aber nein, alle raus. Es regnet ja auch leicht, 4 Grad, Nieselregen in München ist richtig schön, also ich bin jetzt ordentlich, morgen sind alle krank. Was ist passiert? Bei Wartungsarbeiten im Keller des Gebäudes wurde ein Dieselaggregat angeworfen, man wollte gucken, ob es noch läuft. Es ist aber 3 oder 4 Jahre nicht angeworfen worden und er hatte dann eine starke Rußentwicklung, Rauchentwicklung. Dann hat man mehr rausbekommen. So, jetzt wusste man nicht, wo zieht dieser Rauch hin und man hat das blöde Gerät nicht ausbekommen. Und daraufhin ging ja sowieso der Alarm los, die Feuerwehr rückte an und alle mussten raus. Und jetzt standen wir da, wie lange waren es jetzt? Irgendwie so 35 Minuten und ich dachte nur so, das beste Timing der Welt. Dabei wollte ich mit euch ja vor allem über Social Engineering, Social Profiling auch sprechen, weil der Franz denkt ja immer, dass er beim Langlaufen gegen mich gewinnt, weil er besser ist. In Wirklichkeit mache ich das natürlich nur, weil er so ein passionierter Langläufer ist, damit er sich gut fühlt.
Genau. Also das passt insofern gut, weil unsere Ausgaben sind auch 35 Minuten. Von daher ist es so, Christian, würde ich sagen, wir machen vielleicht nochmal eine zweite Ausgabe, dann kannst du die ganzen weiteren Fragen in der zweiten Ausgabe an der Stelle stellen. Ich glaube, wir haben ansonsten auch viele Sachen hier schon auch abgehandelt und von daher, von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr beide dabei gewesen seid. Also mir hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Dieses Buch lese ich jetzt nochmal hier zu Ende an der Stelle.
Ja, du musst das Upgrade kaufen. Du musst das E-Paper aus 2024.
Ja, das gibt es, glaube ich, gar nicht.
Es gibt nur eine dritte Auflage 1995. Das ist die letzte. Ach so.
Ja, okay. Aber die ist auch schon aktueller.
Machen wir eine vierte Auflage.
Also ich habe das auch nur übrigens als letztes Geschenk bekommen, würde mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, als Vorbereitung sozusagen für diese Sendung. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Christian, beim nächsten Mal machen wir es wieder zusammen. Ich glaube, zu zweit, da muss ich auch nicht so viel arbeiten. Das ist immer auch lustiger und auch angenehmer. Also beim nächsten Mal bist du wieder voll dabei.
Tut mir leid. Und mit dem Disclaimer, falls es keinen Feueralarm gibt, du kannst ja auch
mal ein. Alles ja, gut. Es ist wegen Siemens, One Tech Company. Wir lieben es, ja. Und alle haben überlebt. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein.
Super. Dankeschön.
Vielen Dank, und ja.
Bis bald.
Ja, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.